Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Tut dies zu meinem Gedächtnis. Unter diesem Motto wird die Domwallfahrt 2013 gefeiert. Und am Sonntag der Domwallfahrt gibt es noch ein besonderes Augenmerk. 1700 Jahre Erzbistum Köln. Diesen beiden Großereignissen widmen wir jetzt diese Sendung Domradio das Thema. Ich bin Matthias Friebe. Schön, dass Sie dabei sind. Die Domwallfahrt 2013 ist unser Thema im Domradio. 5 Tage lang steht der Dom ganz im Mittelpunkt des Bistums und viele tausend Gläubige sind aufgerufen, zum Dreikönigsschrein, zum Gerokreuz und zur Meilener Madonna zu pilgern. Wallfahrtsleiter ist der Kölner Stadt- und Domdechant Monsignore Robert Kleine. Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie und alle Hörer.
Monsignore Kleine, die Domwallfahrt, mittlerweile eine kleine Tradition, es ist die 8. Wie erleben Sie diese Tage im September? Ist das ein Höhepunkt im Kirchenjahr?
Das würde ich schon sagen. Wir haben natürlich auch andere, die großen Feste, natürlich auch das Fest der Heiligen Drei Könige am 6. Januar. Aber seit nunmehr 8 Jahren hat die Domwallfahrt schon einen Stellenwert. Nach den Sommerferien im September bei meistens auch noch schönem Wetter, wie in diesem Jahr hoffentlich auch, die Drei Könige in den Blick zu nehmen, den Schrein, aber auch den ganzen Dom, vor allem auch den alten Pilgerweg. Und an diesen Tagen erleben alle, auch die Touristen, die in den Dom kommen, noch einmal einen Raum vor allem der Stille und des Gebets, was nicht an allen Tagen im Dom so gegeben ist.
Sie haben schon gesagt, der alte Pilgerweg, es geht von der Meilener Madonna über den Dreikönigsschrein bis zum Gerokreuz. Warum gerade diese drei Heiligtümer, wenn man so sagen kann?
Wir haben ja den gotischen Hochchor im Dom, der 1322 vollendet war, und da kam man durch eine kleine Tür vom Roncalliplatz sozusagen in den Dom und ging dann genau diesen Weg. Man wollte zum Schrein der Heiligen Drei Könige, das war das Ziel der Wallfahrt. Auf dem Weg dorthin begegnete aber zunächst die Mailänder Madonna, eine gotische Figur, die in der Marienkapelle hängt, wo jetzt inzwischen auch der Altar der Kölner Stadtpatrone von Stefan Lochner steht. Maria, die Mutter des Herrn, sie hat Ja gesagt und deshalb war es möglich, dass Gott Mensch wurde in Jesus Christus. Maria und dem Kind begegnet man auf dem Dreikönigenschrein, der Darstellung auf der Vorderseite. Die drei Könige haben den neugeborenen König der Welt, Gottes Sohn, gesucht und gefunden. Und auch wir sind auf der Suche in unserem Leben und sind eingeladen, am Ende dann immer wieder auch Jesus Christus zu finden. Aber Christus ist nicht das Kind in der Krippe geblieben, sondern er ist auch für uns gestorben und auferstanden und deshalb ist von Anfang an dann auch das Gerokreuz der Abschluss dieses Pilgerweges. Also wir gehen den ganzen Weg von der Geburt oder der Verkündigung sogar bis zur Auferstehung Jesu. Und so gestärkt haben die Pilger dann wieder den Dom verlassen und das tun die auch heute bei der Domwallfahrt.
Welche Reaktionen bekommen Sie denn von Pilgern, von Gläubigen auf die Domwallfahrt, auf das, was Sie da seit 8 Jahren veranstalten?
Es gibt ja Gruppen, die kommen bewusst zur Domwallfahrt und bereiten sich vor, kommen mit dem Fahrrad zu Fuß oder mit anderen Verkehrsmitteln und gehen ganz bewusst den Pilgerweg. Wir haben natürlich auch Leute, die zufällig kommen, die sehen, da sind besondere Gottesdienste und sich darauf einlassen, den Pilgerweg gehen. Aber es kommen auch Touristen, die gar nicht wissen, was los ist. Denen müssen wir das erklären oder auch die Ehrenamtlichen, die am Dom stehen, dass man nicht durch jede Tür hinein kann, dass es einen besonderen Weg gibt. Und ich erlebe dann großes Interesse und auch strahlende Augen, selbst bei den Touristen. Wir haben ja einige Broschüren auch in Fremdsprachen, auch mit Gebeten an den drei Wallfahrtsstätten. Und ja, es hat wirklich eine positive Stimmung. Und ich freue mich jetzt wieder auf diese Tage. Denn man sieht vor allem, wenn Kinder, Familien kommen, diese strahlenden Augen, staunenden Augen, auch und gerade vor und unter dem Dreikönigenschrein.
Es sind insgesamt 5 Tage Domwallfahrt. Wie läuft denn eigentlich so ein klassischer Wallfahrtstag ab? Kann man das sagen? Gibt es da so einen klassischen Tagesablauf?
Wir haben von Donnerstag bis Samstag diesen klassischen Ablauf. Am Mittwoch beginnen wir ja abends und am Sonntagmorgen enden wir. Das ist die Klammer. Aber dazwischen beginnen wir um 9 Uhr immer schon mit einem Gottesdienst vor dem Dreikönigenschrein. Dann haben wir immer eine Schiene, wo Pilgergruppen kommen um 10:30. Das sind diesmal Kindertagesstätten, das sind diesmal das Generalvikariat mit seinen Mitarbeitern und am Samstag die Helfer und Freiwilligen des Eucharistischen Kongresses. Um 12 Uhr eine Gebetsschiene, das Mittagsgebet. Nachmittags haben wir diesmal erstmalig um 15 Uhr keine Andacht, sondern geistliche Domführungen, wo alle eingeladen sind, den Dom noch einmal zu erleben, zu erfahren, erklärt zu bekommen, spirituell erschlossen zu bekommen. Und die Abendschiene wieder mit Vesper, mit den Pontifikalämtern und schließlich Orgelmeditation und das leise Ausklingen mit dem Abendgebet zur Nacht. Und um 10 Uhr schließen dann die Türen, um am nächsten Morgen wieder aufgeschlossen zu werden.
Der Kölner Stadt- und Domdechant, Monsignore Robert Kleine, ist der Wallfahrtsleiter der Kölner Domwallfahrt. Und wir sprechen gleich hier im Domradio-Thema noch etwas weiter über die Wallfahrt 2013. Danke bis hierhin schon mal. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Unter diesem Motto wird die Domwallfahrt 2013 gefeiert. Bei uns immer noch zu Gast der Wallfahrtsleiter der Kölner Stadt- und Domdechant, Monsignore Robert Kleine. Monsignore Kleine, ist das Motto noch so ein bisschen Rückbesinnung auf den Eucharistischen Kongress?
Ja, genau. Unser Erzbischof hat das Motto schon im letzten Jahr festgelegt, dass er sagte, wenn wir den Eucharistischen Kongress gefeiert haben im Juni, dann endet sozusagen unsere Vor- und Nachbereitung im Erzbistum Köln mit der Wallfahrt und diesem Thema, das wir ja entnommen haben, dem Einsetzungsbericht beim letzten Abendmahl. Und es geht natürlich auch in diesen Tagen besonders um die Eucharistie.
Tut dies zu meinem Gedächtnis, wie kann man diesen Satz verstehen?
Es ist ja der Auftrag Jesu an die Jünger, als er sich ihnen schenkt, in dem Brot sein Leib gibt und dem Kelch sein Blut gibt. Und darüber haben wir beim Eucharistischen Kongress nachgedacht. Was bedeutet das für uns, wenn wir es in der Liturgie feiern, wenn wir es im Glauben weitergeben oder wenn wir in der Caritas etwas davon anderen Menschen weitergeben und sie spüren lassen? Und wir haben in diesem Jahr dieses Thema gewählt, um noch einmal zu sehen, das ist ein Auftrag, der geht eigentlich jeden an. Und die Heiligen Drei Könige haben ja Jesus gefunden im Bethlehem, das heißt übersetzt Stadt des Brotes. Jesus sagt einmal, ich bin das Brot des Lebens und er schenkt es uns immer in der Eucharistie und daran wollen wir in diesen Tagen erinnern.
Haben Sie denn den Eindruck, dass das Thema Eucharistie, dieses Befassen mit dem Innersten des katholischen Glaubens beim Eucharistischen Kongress einen neuen Anker gefunden hat bei den Gläubigen?
Was ich so mitbekomme, auch in den unterschiedlichen Gemeinden unseres Bistums, ist das schon so, dass man sich im Vorfeld damit befasst hat, dass es noch einmal ein Thema ist, wie können wir Eucharistie feiern? Das wird ja in vielen Vereinen überlegt, zu welchen Zeiten, wie kann die Eucharistie gestaltet werden, was gibt es da an Mitteln, auch musikalischer Art? Es gibt die Frage, ob wir wieder vermehrt Anbetung anbieten, dass die Kirchen wenigstens geöffnet sind, damit die Leute auch in Stille Anbetung halten können. Ich glaube, da ist schon etwas in Bewegung gekommen und wir setzen jetzt noch einmal einen kleinen Punkt. Das ist kein Schlusspunkt unter das Thema, sondern einfach nur noch einmal ein kleiner Meilenstein in diesem ganz besonderen, für uns vielleicht eucharistischen Jahr 2013.
Sie haben schon gesagt, dieses Tut dies zu meinem Gedächtnis ist der Auftrag Jesu. Jetzt sind gerade die Priester die jeden Tag mit den Gläubigen die Eucharistie feiern. Und im Pilgergebet ist deswegen auch eine Bitte aufgenommen, besonders um Priesterberufungen zu beten, die ja eben die Eucharistie feiern. Wie wichtig ist denn das Gebet um Priesterberufung? Was würden Sie sagen?
Das ist schon mit ein Angelpunkt, weil ganz klar ist, dass wir die Eucharistie nur geschenkt bekommen, wenn sie gefeiert wird, wenn die Heilige Messe gefeiert wird, dann eben durch einen Priester. Und wir haben einen Priestermangel, wir haben sicherlich auch einen Gläubigenmangel, aber wir haben vor allem einen Priestermangel. Und deshalb ist das Gebet wichtig. Genauso wichtig ist sicherlich auch die aktive Unterstützung in Gemeinden oder in den Familien, dass wenn jemand sagt, ich kann mir vorstellen oder habe gehört, den Ruf Gottes meine, ich mache mich einmal auf den Weg zu schauen, ob ich Priester werde oder werden kann, dass das dann auch positiv unterstützt wird von Gemeinden, dass es mitgetragen wird. Und dass man sich mit freut und dass man nicht von vornherein immer fragt, hast du dir das auch gut überlegt? Was auch einige erfahren, die Theologie studieren wollen, um Priester zu werden, sondern dass man sagt, es ist gut und richtig und wir begleiten die, die wir kennen, aber auch die vielen, die man nicht kennt, die in den Seminaren sind, mit dem Gebet. Das tut ja bei uns im Bistum auch eine Gebetsgemeinschaft Rogamus und wir haben am Donnerstagabend besonders auch die Seminaristen aus unseren Priesterseminaren eingeladen zur Messe. Und diese Gebetsgemeinschaft, die Ordensleute, die auch immer beten, das ist ein erster Akzent bei dieser Wallfahrt.
Zentraler Ort der Wallfahrt ist der Dreikönigenschrein, ist der Pilgerweg mit Girokreuz und Mailänder Madonna. Letzte Frage, wie gehören Schrein und Eucharistie zusammen?
Vor dem Schrein ist der Hochaltar, der 1322 geweiht wurde. Wenn man doch die Messe feiert, dann steht man im Angesicht dieses Schreins. Die Heiligen Drei Könige haben angebetet, so heißt es im Matthäusevangelium, und Anbetung, Verehrung Christi, das geschieht auch in der Eucharistie. Und wenn wir in diesem Jahr zu den drei Königen gehen und wenn wir im nächsten Jahr 850 Jahre feiern, dass die Reliquien in Köln sind, dann kann man das eigentlich nicht von der Eucharistie trennen. Der Dom ist gebaut worden, um dort auch Eucharistie zu feiern, im Angesicht der heiligen drei Könige. Und das wird doch tagtäglich gemacht, eben nicht nur bei der Domwallfahrt.
Aber eben auch bei der Domwallfahrt. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Unter diesem Motto wird sie 2013 gefeiert. Bei uns im Domradio war der Wallfahrtsleiter, der Kölner Stadt- und Domdechant Monsignore Robert Kleine. Umfangreich berichten wir hier im Domradio. Dazu übertragen wir auch täglich mindestens einmal live hier im Radio und natürlich auch online in Bild und Ton auf domradio.de. Und dort finden Sie auch weitere Informationen zur Domwallfahrt. Die bekommen Sie natürlich auch auf den Seiten der Domwallfahrt selber, www.domwallfahrt.de. Monsignore Kleine, danke für den Besuch im Studio.
Sehr gerne, danke.
Sie hören das Domradio, Thema zur Domwallfahrt. Jeder Tag der Domwallfahrt hat sein eigenes Programm, auch wenn es den klassischen Wallfahrtstag gibt, wie Monsignore Kleine uns erzählt hat. Aber jeder Tag hat so sein bisschen seinen eigenen kleinen Schwerpunkt. Ein kleiner Höhepunkt ist am Samstagabend geplant, eine Glockenvigil. Der Reihe nach werden die Kirchen in der Innenstadt läuten, erklärt Organisator Dr. Martin Seidler aus dem Baureferat des Erzbistums Köln.
Bei der Glockenvigil geht es darum, in Erinnerung auch an historische Pilgerwege, die Menschen durch die Stadt zu führen, von Kirche zu Kirche, und dieses mit dem Klang der Glocken zu tun, also die Menschen mit dem Klang der Glocken zu führen. Und zwar zu einem Ziel hin, nämlich zum Dom, dem Ziel der Wallfahrt, und von diesem Ziel schließlich auch ein Zeichen zu setzen, dass der Inhalt, um den es geht, nach draußen gerichtet ist, dass die Botschaft sich dann nach draußen ausbreitet in die Ferne.
Los geht es damit am Samstag um 19 Uhr und als erstes Geläut ist St. Severin in der Kölner Südstadt zu hören.
Es gibt Stationen, festgelegte Kirchen, die veröffentlicht sind, wo zu einem bestimmten Zeitpunkt dann die Glocken läuten. Wir gehen davon aus, dass die Menschen sich wahlweise oder auch in der Folge, denn die Kirchen sind ja in einer bestimmten Abfolge festgelegt, zu diesen Orten begeben, um dann schließlich so geführt zum Dom zu gelangen und einen festen Ort für das, was dann anschließt, nämlich das Gesamtgeläute im Bereich der Kölner Innenstadt. Dafür gibt es keinen Ort, das spielt sich ja flächendeckend ab.
Dr. Martin Seidler über die Glockenvigil am Samstag der Domwallfahrt ab 19 Uhr. Läuten im Viertelstundentakt die Kirchen der Altstadt. Um 20.50 Uhr ist dann der Kölner Dom als letzte Station dran, ehe es um 21 Uhr zum Abschluss ein Vollgeläut aller Glocken der Kölner Innenstadt gibt. Wir belassen es hier bei der Domradio Wallfahrt. Es bleibt unser Thema im Domradio Thema. Gleich nach den Nachrichten sprechen wir weiter und schauen auf den Abschlussgottesdienst am Sonntag und auf das Pontifikalamt am Freitagabend. Heute unser Thema die Domwallfahrt und das große Jubiläum des Erzbistums Köln. 1700 Jahre, beides wird ganz besonders bis Sonntag und am Sonntag gefeiert. Abschluss der Domwallfahrt um 10 Uhr am Sonntag, das feierliche Pontifikalamt mit Erzbischof Joachim Kardinal Meißner. Und dazu sind besonders alle Ehejubilare eingeladen. Es gibt einen besonderen Ehesegen. Darüber spreche ich mit Martin Bartsch. Er ist Referent für Ehepastoral im Stadtdekanat Köln. Herr Bartsch, die Domwallfahrt wird abgeschlossen, alle Ehejubilare eingeladen. Ein prominenter Zeitpunkt so im Kölner Kirchenjahr, oder?
Ja, ich denke, das hängt mit unserem Kardinal zusammen. Kardinal Meißner hat eigentlich von Anfang an immer sehr die Ehe und Ehepaare wertgeschätzt. Und seit die Domwallfahrt läuft, hat er dafür gesorgt, dass eben in diesem Abschlusspontifikalamt der Ehesegen für die Ehejubilare erteilt wird.
Wie kann ich mir das genau vorstellen? Was passiert da?
Also es wird so ablaufen, dass wir in diesem Rahmen dieses feierlichen Pontifikalamtes am Ende die Ehepaare besonders eingeladen sind, einander die Hand wie damals zu reichen. Und dann wird ein Ehepaar ein Gebet vorlesen, wo es einfach um die Zeit auch nochmal geht, die sie miteinander gelebt haben, die Würdigung dessen, was war, aber auch die Bitte um Gottes Segen für die Gemeinschaft. Denn ich glaube, alle, die in Partnerschaft leben, wissen, wie schwierig manche Tage sein können miteinander. Und dann wird es den feierlichen Segen geben. Und vielleicht ist ganz wichtig zu sagen, dass eben die Ehepaare für sie reservierte Plätze es gibt im Mittelschiff und dass die bis 9.45 Uhr eingenommen werden müssen, dürfen. Dann sitzen sie auch an prominenter Stelle und können eben diesem Pontifikalamt auch ganz nah beiwohnen.
Das gibt es natürlich auch im Domradio live in Bild und Ton auf domradio.de zu verfolgen, dieses feierliche Pontifikalamt. Im März hat es einen neuen Papst gegeben, Papst Franziskus. Seitdem ist die Pastoral auch wieder ganz besonders in den Mittelpunkt gerückt in der Kirche. Wir reden über die Pastoral bei Armen, bei Kranken, bei Obdachlosen und Ausgestoßenen. Was würden Sie sagen, wie wichtig ist die Pastoral von Ehe und Familien?
Also ich glaube gerade das Stichwort Ehe, wenn wir jetzt auch hier über das Thema Ehejubilare sprechen, ist ganz wichtig. Also wir haben ja jüngst auch gesehen, in der evangelischen Kirche mit dem Papier ist ja da auch sehr viel, ja, Widerstand oder sagen wir mal positiv, also sehr viel Aufschrei gekommen, dass die Leute gesagt haben, vergesst die Ehe nicht, das ist ein ganz wichtiges Gut, das ist von der Natur so gewollt, das hat die Kirche immer auch geschützt, die Ehe zwischen Mann und Frau eben in ihrer Fruchtbarkeit auf Nachkommenschaft hin. Und wenn wir die Statistiken und die Zahlen ja sehen, wie viele Ehen auseinandergehen, wie viel geschieden werden, merke ich selbst so in der Seelsorge eben mit Paaren, in verschiedenen Veranstaltungen, die wir haben, wie dankbar sie sind, wenn einfach nochmal eine positive Wertschätzung dessen ist, was sie miteinander gelebt haben. Das Glückliche ist schön, aber eben gerade auch das Schwere auszuhalten ist oft auch was, was einfach nicht gewürdigt wird. Und wenn das so den gesellschaftlichen Rahmen hat und den kirchlichen Segen, ist das ein ganz, ganz wichtiges Zeichen eben für die Ehepaare.
Den kirchlichen Segen gibt es ja auch noch an anderen Stellen im Kirchenjahr, dann auch nicht nur für Ehepaare. Es gibt da seit einigen Jahren immer wieder Bestrebungen, am Valentinstag, am 14. Februar sozusagen, am Tag der Verliebten etwas zu machen. Was sind das für Angebote und vor allen Dingen, wie werden die angenommen?
Ja, das ist eine sehr schöne, ich sag mal ganz junge Tradition noch. Wir haben hier im Erzbistum Köln damit vor 7 Jahren angefangen. Und zwar haben wir Gottesdienste in Kölner Kirchen, in Kirchen auch in anderen Städten unseres Erzbistums, ganz besonders gestaltet, mal in einer etwas vielleicht lockeren Art, als Wort Gottes feiern, mit Stationen, wo Paare auch miteinander ins Gespräch kommen können und eben am Schluss immer der persönliche Segen steht. Und das hat eigentlich von Anfang an einen hohen Zuspruch erfahren, sodass ich jetzt für die Stadt Köln für nächstes Jahr auch mal eine größere Aktion plane, wo wir, und ich denke, das darf man an dieser Stelle schon verraten, auch Ehepaare an den Dreikönigsschrein auf dem Valentinstag zu einer kleinen Andacht und eben zum persönlichen Segen einladen werden.
Und den persönlichen Segen für alle ihr Jubilare, den gibt es jetzt bei der Domwallfahrt, wie bei jeder Domwallfahrt, am Sonntag um 10 Uhr im Pontifikalamt mit Erzbischof Joachim Kardinal Meißner. Gesprochen habe ich mit Martin Bartsch, Referent für Ehe und Familie im Kölner Stadtdekanat. Danke für den Besuch.
Danke.
Sie hören das Domradio mit einer Themensendung zur Domwallfahrt 2013. 150 Jahre zum Lobe Gottes und zur Freude der Menschen. Der Kölner Domchor feiert in diesem Jahr runden Geburtstag. Der Stichtag ist an Allerheiligen. Am 1. November daran gedacht, an das große Jubiläum wird aber auch im Rahmen der Domwallfahrt und zwar am Freitagabend. Und deswegen ist jetzt bei mir im Studio der Präses der Dommusik, Domvikar Tobias Hopmann. Ich grüße Sie.
Grüß Gott.
Herr Domvikar, 150 Jahre Domchor, ist das ein Grund zu feiern, ein Grund groß zu feiern?
Ja, auf jeden Fall. Der Kölner Domchor, also die Dommusik ist natürlich nochmal wesentlich älter. Der Domchor wurde 1863 wieder begründet und setzte dann so die jahrhundertealte Tradition der Kölner Dommusik fort. Und er ist ja einer von 4 Chören, die wir heute am Dom haben und der einzige Knabenchor, den wir in Köln haben. Also schon ein ganz besonderer Chor, der auch sich wunderbar entwickelt hat in den letzten Jahren, auf den wir stolz sind und den man wirklich feiern kann.
Ein bisschen gefeiert wird jetzt bei der Domwallfahrt am Freitagabend. Wie wird das ablaufen?
Ja, am Freitagabend ist um 18.30 Uhr ein Pontifikalamt mit Weihbischof Dr. Schwaderlapp im Dom. Und wir haben es jetzt bewusst so gemacht, der Chor ist ja normal immer, wenn er im Dom ist, im Einsatz. Eigentlich immer dienstlich sozusagen unterwegs, weil er singt. Und wir haben gesagt, dieses Pontifikalamt feiern wir bewusst mal für den Chor. Der wird also nicht die Messe gestalten und singen, sondern in der Bank sitzen und die Messe auch mal normal mitfeiern können. Deshalb ist das praktisch nicht nur für den Domchor, sondern für die ganze Dommusik, für alle Angehörigen, für alle Ehemaligen. Alle sind eingeladen, dieses Pontifikalamt am Freitagabend mitzufeiern.
Sie sind Präses der Dommusik. Mhm. Wie sieht denn da Ihre tägliche Arbeit aus? Mit was sind Sie da befasst?
Ja, das ist natürlich sehr bunt, die Aufgaben. Einmal ist es die Vorbereitung der Erstkommunionkinder, der Dommusik. Wir haben die Dom-Singschule, wo die Kinder draufgehen, die Freude an Musik haben, die gerne in den Chören mitsingen möchten. Zweizügig ist diese Schule, in der 3. Klasse werden die auf die Erstkommunion vorbereitet im Hohen Dom. Wenn sie was älter werden, bereite ich die auch mit anderen Mitarbeitern auf die Firmung vor. Dann gibt es natürlich verschiedene Fahrten, Probenwochenenden, alles, wo ich die Chöre begleite. Sonst natürlich die ganz normalen Gottesdienste, die Schulgottesdienste, die geistliche Begleitung von Chormitgliedern, auch von Familien, Besuche zu Hause. Also es ist wirklich sehr bunt, ein ganz vielfältiges Programm. Und es ist natürlich schön, weil das natürlich immer Leute sind, die auch sehr interessiert sind, die auch Freude am Glauben haben, die Freude an der Musik haben, wirklich ja eine einfach sehr dankbare, sehr, sehr schöne Aufgabe. Bei den Knaben ist es natürlich so, die kommen auch zwischendurch in den Stimmbruch, wo es dann etwas schwieriger mit dem Singen wird. Da treffe ich mit denen auch regelmäßig zu treffen, dass sie nicht ganz den Anschluss verlieren. Und dann schauen wir meistens etwas Besonderes im Dom an oder unternehmen etwas gemeinsam, um die auch über diese schwierige Zeit der, ja, des schwierigen Gesanges etwas ja, zu begleiten in dieser Zeit.
Bis sie dann bei den Männerstimmen wieder dabei, ja,
richtig,
sind.
Richtig, genau.
Der Domchor wird 150 Jahre alt. Lassen Sie uns einen kleinen Moment mal in die Geschichte blicken. Kann man sagen, es gibt so etwas wie Höhepunkte der Chorgeschichte?
Ja, also da gibt's eigentlich sehr viel. Die Hauptaufgabe des Domchores, wie der anderen Chöre, ist natürlich, die Hauptgottesdienste im Dom zu singen und dort die Liturgie mitzugestalten. Aber darüber hinaus gibt's natürlich auch weitere Auftritte und Konzerte des Domchores. Gemeinsam mit dem Mädchenchor wird zum Beispiel mit vielen anderen wichtigen musikalischen Einrichtungen in Köln zusammengearbeitet, mit der Philharmonie, der Oper, dem Westdeutschen Rundfunk, mit Chören, Orchestern aus der Region. Im Moment läuft auch wieder ein Projekt mit der Kölner Oper. Das ist für die Kinder natürlich auch immer eine sehr spannende Erfahrung, in der Oper mitzuwirken und da die Sänger zu erleben, die Proben, die Kostüme. Das ist natürlich auch für die nochmal etwas ganz Besonderes, auch da dabei sein zu dürfen. Natürlich gibt es viele Konzerte, Reisen, die der Chor im Laufe der Geschichte gemacht hat, der nach USA, nach Kanada, Mexiko, in viele Länder geführt hat. Natürlich auch nach Rom, wo wir auch jetzt in den Herbstferien aus Anlass der 150 Jahre wieder hinfahren werden.
Seit 25 Jahren gibt es die Kölner Domsingschule im Kardinal-Höffner-Haus. Welche Bedeutung hat das auch für die Zukunft der Dommusik? Ist das so ein bisschen Existenzsicherung?
Ja, also wie gesagt, die Domsingschule, das ist eine erzbischöfliche Grundschule, die zweizügig ist, also von jeder Jahrgangsstufe zwei Klassen bildet. Und sie hat natürlich den Schwerpunkt, einmal natürlich die religiöse Ausbildung als erzbischöfliche Grundschule, als einzige erzbischöfliche Grundschule auch hier in Köln. Und andererseits natürlich diesen starken musikalischen Aspekt. Deshalb werden die Kinder, die in die Domsingschule kommen, machen die auch zwei Aufnahmetests, einmal den ganz normal für die Grundschule und darüber hinaus auch einen musikalischen, weil für Kinder, die wirklich Freude an der Musik haben, ist die Domsingschule natürlich ideal, weil das ein großer Schwerpunkt ist. Sie viele Stunden mit Musik haben, mit Gesangsunterricht, alle lernen ein Instrument. Für Kinder, die da also Freude an der Musik haben, ideal. Wenn jetzt ein Kind gar keine Freude hat und die Eltern praktisch das Kind so dahin leiten wollen, wäre das natürlich schwierig für so ein Kind. Deshalb auch nochmal dieser Test, um rauszufinden, hat das Kind diese Freude. Und die Domsingschule ist natürlich auch so eine Zukunftssicherung für die Kölner Dommusik, weil natürlich aus der Domsingschule, aus der Grundschule heraus die Zukunft, der Nachwuchs für die Chöre wächst, die dann über die 4 Jahre begleitet werden in der Ausbildung, die mit dem Dom Kontakt haben, Musik lernen und dann auch größtenteils mit großer Freude und Engagement in unsere Chöre wechseln.
Domvikar Tobias Hobmann, der Präses der Kölner Dommusik, zu Gast im Domradio Thema. Wir haben gesprochen über das 150. Jubiläum des Kölner Domchors, das jetzt auch bei der anstehenden Domwallfahrt gefeiert wird. Danke für Ihren Besuch hier im Studio.
Gerne.
1700 Jahre Erzbistum Köln. Der erste Bischof, der in den Quellen erwähnt ist, hieß Maternus. Joachim Kardinal Meißner ist der 94. Oberhirte in Köln. Eine bewegte Geschichte, die wir jetzt hier im Domradio zum Thema machen. Und zwar mit Professor Heinz Finger, der Historiker, leitet die erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek Köln. Schön, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Herr Professor Finger, wenn man 1700 Jahre Bistum feiert, dann wollen wir natürlich erstmal an den Anfang des Bistums gucken. Wie ging das eigentlich los mit der Kirche hier in Köln?
Ja, wir gehen heute davon aus, dass der erste Bischof Maternus der erste Bischof war. Ganz genau wissen wir es nicht. Immerhin gibt es beim berühmten Kirchenvater Irenäus von Lyon schon am Ende des 2. Jahrhunderts die Aussage, dass es in den beiden Provinzen Germanien, also Ober- und Niedergermanien, Christen gäbe. Aber wir müssen davon ausgehen, eine wirkliche Bischofsgemeinde hat sich vermutlich erst unter dem ersten, auch namentlich bekannten Bischof, dem heiligen Maternus, gebildet.
Was war das für ein Mann, dieser heilige Maternus?
Ein sehr interessanter Mann, obwohl wir sehr wenig von ihm wissen. Erst möchte ich aber sagen, was wissen wir ganz genau? Wir wissen ganz genau, dass er an 2 bedeutenden Synoden teilgenommen hat, Die eine 313 in Rom unter Vorsitz des Papstes Miltiades, die andere 314 in Arles, wo man nur einen indirekten Kontakt mit dem Nachfolger des Papstes Miltiades, mit Silvester dem I. hatte. Das Besondere ist schon darin zu sehen, dass Maternus an beiden Synoden teilgenommen hatte. Das waren keine großen Versammlungen. Da waren hauptsächlich italienische Bischöfe, in Arles waren es südfranzösische Bischöfe, und dass man Maternus unbedingt dazu holen wollte, zeigt schon, dass er ja geradezu weltkirchliches Ansehen genoss.
Also ein durchaus wichtiger Mann für seine damalige
Zeit. Ein wichtiger Mann. Und man hat sich überlegt, worin diese Wichtigkeit damals ihre Wurzel hatte. Vielleicht nicht ihre geistliche Begründung, aber ihren Anlass. Und wir haben guten Grund anzunehmen, dass er sehr gut mit Kaiser Konstantin bekannt war.
Jetzt war Maternus der erste Bischof, danach geht man davon aus, hat sich das Bistum entwickelt, 1700 Jahre, eine bewegte Geschichte. Wenn man in der Kürze der Zeit mal so einen schnellen Überblick versucht, sofern man das überhaupt kann, kann man sagen, es gab Höhepunkte und auch Tiefpunkte in der Geschichte?
Ja, selbstverständlich gab es Höhepunkte und Tiefpunkte. Besonders positiv und mit großem Recht, sehr positiv, bewerten wir die Zeit des heiligen Bruno um die Mitte des 10. Jahrhunderts. Besonders positiv werden wir auch das 13. Jahrhundert bewerten, wo hier in Köln Albertus Magnus wirkte und wo der Grundstein zum gotischen Dom gelegt wurde. Negativ bewerten ist immer so eine Sache. Natürlich hat es auch schlechte Zeiten für die Kölner Kirche gegeben, aber man muss sich in Acht nehmen. Man sollte nicht auf irgendwelche Bischöfe oder andere bedeutende Kleriker der Diözese allzu voreilig Kritik häufen. Aber ohne Zögern kann ich Ihnen einen Bischof nennen, unter dem es der Erzdiözese wirklich schlecht ging. Das war Engelbert III. Von der Mark um die Mitte des 14. Jahrhunderts. Dieser Bischof war kein schlechter Mensch, aber er kam als Greis aus dem Bistum Lüttich und das ist auch noch nichts Schlechtes, im Gegenteil. Aber er kam nur, weil sein Neffe und Vorgänger, der eine etwas fragwürdige Erscheinung war, zurückgetreten war und er wollte für seine Familie von der Mark die Machtstellung in Köln, schließlich waren die Erzbischöfe ja auch Kurfürsten, retten. Das ist kein gutes kirchliches Motiv.
Gute kirchliche Motive kann man aber vielleicht vielen anderen Bischöfen und Erzbischöfen von Köln nachsagen.
Nicht umsonst werden immerhin eine ganze Reihe von Bischöfen als Heilige verehrt.
Welche zum Beispiel?
Das sind neun.
Neun.
Ja, das ist jetzt schwierig. Ich kann sie Ihnen gerne alle aufzählen, aber ich nenne mal die, die mich ganz persönlich am meisten beeindrucken. Das ist neben dem bereits genannten heiligen Bruno, genannt habe ich ihn indirekt, das war die Zeit um die Mitte des 11. Jahrhunderts, Bischöfe wie Maternus selbst, St. Severin, von dem wir allerdings wenig Konkretes wissen, Kunibert, ein wahrer Apostel der Nächstenliebe. Wichtig sind aber auch die beiden heiligen Bischöfe, die häufiger von der Nachwelt kritisiert wurden. Das ist Anno der II., der ja nicht immer das beste Verhältnis zur Stadt Köln hatte. Und das ist Engelbert der I., der eines gewaltsamen Todes starb.
Jetzt hat die Kölner Geschichte 94 Bischöfe und Erzbischöfe. Joachim Kardinal Meißner ist jetzt der 94. Welche Bischöfe, mal abgesehen von den heiligen Bischöfen, an welche Bischöfe wird man sich auch in vielen Jahren noch erinnern?
Man wird sich ganz sicher an die beiden Vorgänger von Kardinal Meißner sehr gut erinnern, an Kardinal Frings und Kardinal Höfner. Man wird sich aber auch an einzelne Bischöfe des Mittelalters immer erinnern. Und bei den Nichtheiligen, niemand wird wohl damit rechnen, dass Konrad von Hochstaden vergessen wird, der immerhin den Grundstein zum Dom legt. Oder der heilige Bischof Gero, ich sage so einfach, der heilige Bischof Gero. Seine Heiligkeit stand im Mittelalter fest, im 17. Jahrhundert hat man sie irgendwie vergessen. Aber wir verdanken ihm das wunderbare Gero-Kreuz und viele Maßnahmen in seiner Amtszeit, die der Kölner Kirche sehr viel Nutzen gebracht haben, geistlichen Nutzen.
Zu den Bischöfen ist auch ein neues Buch entschieden, von Maternus bis Meißner, haben Sie zusammen geschrieben mit Professor Manfred Becker-Huberti. Das etwas Ausführliches zu dem Buch, das hören Sie bei uns am Freitag in der Sendung Dom Radio Reisen. Dann ist Manfred Becker-Huberti auch zu Gast. Herr Professor Finger, bis hier sage ich Ihnen schon mal herzlichen Dank. Sie bleiben noch einen Moment bei uns im Domradio-Thema. Wir sprechen gleich über die Orte, wo die Menschen Gottesdienst gefeiert haben im Erzbistum Köln.
Gerne.
Direkt hier gegenüber vom Domradio-Sendestudio steht der Kölner Dom, der imposante gotische Dom. Doch was stand eigentlich vor ihm hier? Viele Sagen und Spekulationen ranken sich um die Frage, wann wurde zum Beispiel der alte Dom, der Vorgänger des Kölner Doms, gebaut? Archäologen haben in der Domgrabung eine eindeutige Antwort gefunden und das in einem Buch beschrieben.
Die Datierung des alten Doms ist jetzt archäologisch gesehen vollkommen unstrittig um 800.
Stolz präsentiert Dr. Ulrich Back das Ergebnis der archäologischen Grabungen rund um den alten Dom zu Köln. Seit 1946 erforscht die Domgrabung diesen imposanten Kirchenbau aus karolingischer Zeit. Es war ein Bau der Superlative mit zwei Chören, zwei Krypten, vier Türmen, fünf Mittel- bzw. Seitenschiffen auf fast 100 Meter Länge. Selbst in romanischer Zeit, wo in Köln ehrgeizige Kirchbauprojekte begonnen wurden, war diese riesige Kathedrale etwas Besonderes. Auch die Innenausstattung war prächtig.
Die Innenausstattung muss man sich auch relativ prachtvoll vorstellen. Also es ist im Zentrum des Doms, in den Chören, ist ein sehr kleinteiliger Marmorfußboden, kleingeschnittene Marmorplättchen. Nach römischem Vorbild ist das gemacht worden. Wir haben dann im Mittelschiff große Pfeiler, die also mit einem Kapitell versehen waren. Und was auch bis dato wenig beachtet worden ist, der alte Dom war farbig gefasst. Also nicht nur, dass die unterschiedlichen Steinsorten verschiedene Farben haben, roter Sandstein, gelber Kalkstein, weißer Kalkstein. Darüber hinaus sind auch Farbreste gefunden worden von Anstrichen. Das heißt also, man hat die Steine zum Teil dann auch farbig gefasst. Das konnten wir bei uns jetzt zum ersten Mal auch dokumentieren und nachweisen.
Für den Bau des alten Doms hatte man auch manch schönen Stein aus einem römischen Bau verwendet. Diese effiziente Wiederverwertung verfallener Gebäude war damals gang und gäbe. Der alte Dom wurde in einem Guss und in kurzer Zeit ohne größere Unterbrechungen gebaut. Für die Archäologen sind die Beweise eindeutig, dass Erzbischof Hildebold, ein Freund Karl des Großen, die Kathedrale hat um 800 bauen lassen, mit dem Aachener Dom als Vorbild. Diese Ergebnisse bringen die Historiker in Bedrängnis, deren Quellen zum Beispiel von einer Einweihung um 870 sprechen.
Das Problem mit den Schriftquellen, das können wir von unserer Seite natürlich nicht lösen. Da sind die Historiker aufgerufen und da gibt es auch schon Ansätze, wie dieser Konflikt zu lösen ist, indem man also beispielsweise die Kirchweihpraxis im 9. Jahrhundert untersucht. Das heißt, wenn der Dom um 870 oder beziehungsweise 873 geweiht ist, dann ist das die Frage, ist das eine Weihe, die zum allerersten Mal stattfindet oder ist das eine Weihe, die sozusagen eine Wiederholung ist. Ist er da nur nach einem jetzt neuen Ritus, der um die Mitte des 9. Jahrhunderts auftaucht, einfach neu geweiht worden?
Das wertvoll gestaltete Buch über den alten Dom zu Köln fasst auf 660 Seiten mit vielen Schwarz-Weiß-Tafeln und auch Farbabbildungen die archäologischen Forschungsergebnisse der Domgrabung zusammen. Es ist eher ein Buch für wissenschaftlich interessierte Menschen, das erst durch großzügige Sponsoren wie den Dombauverein realisiert werden konnte. Doch die mühsame Detailarbeit der Archäologen hat auch dazu beigetragen, ein lebendiges Bild auf die Stadt Köln vor 1200 Jahren zu gewinnen, betont Herausgeberin und Ex-Dombaumeisterin Professor Barbara Schock-Werner.
Es zeigt, um 800 war das eine wirklich pulsierende Stadt, die sich diese luxuriöse große Kathedrale leisten konnte.
Birgit Schippers über die archäologischen Erkenntnisse der Domgrabung über den alten Dom. Das Buch über diese Domgrabung hat der Verlag Kölner Dom unter dem Titel Der alte Dom zu Köln herausgebracht. Ein Buch für Fachleute und Liebhaber zum Preis von 129 Euro. Gerade haben wir schon etwas vom alten Dom gehört, dem Vorgängerbau des jetzigen Kölner Doms. Den Historiker Professor Heinz Finger von der Erzbischöflichen Diözesan- und Dombibliothek fragen wir jetzt mal, wie es noch früher war. Er ist immer noch zu Gast hier bei uns im Domradio-Thema. Professor Finger, weiß man denn, wie sich die Christen ganz zu Beginn der Bistumsgeschichte vor 1700 Jahren versammelt haben? Gab es da auch so einen zentralen Ort?
Man kann klipp und klar sagen, zuallererst haben sie sich wahrscheinlich wie alle Christen in Privathäusern versammelt. Es ist unwahrscheinlich, dass nicht bereits unter Maternus ein eigenes Gotteshaus gebaut wurde. Archäologisch ist das aber ein unendliches Problem. Was wir wissen ist, dass im 5. Jahrhundert, im 6. Jahrhundert eine sehr eindrucksvolle Anlage existierte. Sie war vierteilig. Der eigentliche Raum für die Eucharistiefeier war nur einer der vier Räume. Und wir wissen ganz genau, dass dieser, ich sag einmal Dom, was er natürlich so nicht war, gewestet war und nicht geostet, so wie das die Peterskirche in Rom heute ja noch ist.
Danach gab es dann diesen alten Dom. Wir haben gerade schon gehört, 8. bis 9. Jahrhundert, den kleinen Zwist zwischen Archäologen und Historikern. Wie kam es denn zu dieser Idee, dann diesen alten Dom zu bauen?
Das ist die Frage und die hängt daran, wie wir ihn datieren. Natürlich hat es unendlich viel damit zu tun, dass Köln in den Jahren vor 800 Metropolitansitz wurde. Das ist ganz entscheidend. Der Unterschied zwischen Bischöfen und Erzbischöfen ist heute nicht sonderlich groß. Ich will hier keinem Erzbischof zu nahe treten, aber im frühen Mittelalter war er beträchtlich. In dem Köln, man hat so ein Datum 798, das ist aber nicht viel wert, sondern da Köln um diese Zeit also Metropolitansitz, Erzbistum wurde, war der Neubau eines Domes an und für sich, ja, mehr als zwangsläufig gegeben. Die Frage ist nur, wann das war. Sie sprachen von einem Zwist zwischen Archäologen und Historikern. Das möchte ich nicht sagen. Es ist kein Zwist, sondern eine fruchtbare Diskussion. Und ich gestehe, ich bin von dem absolut sicheren archäologischen Ergebnis Hildebold oder Hildebald, das sind ja die beiden beliebten Namensformen, wieder als Erbauer des alten Doms einzusetzen, nicht überzeugt. Ich bevorzuge bis auf Weiteres nach wie vor den Erzbischof Gunther. Aber ich bin fair. Deshalb möchte ich den Archäologen eine Steilvorlage liefern für ihre Argumentation. Denn die Neuweihe von 873 ließe sich ja als eine Rekonziliationsweihe verstehen, weil Erzbischof Gunther dort, obwohl vom Papst suspendiert, später auch exkommuniziert, dort die Sakramente gespendet hat. Und nach damaligem Kirchenrecht könnte man konstruieren, der Dom sei deshalb von Willibert noch einmal, weil in irgendeiner Weise entweiht, geweiht worden. Glauben tue ich das nicht, aber ich will den Archäologen gegenüber fair sein.
Dann lassen wir es bei dieser spannenden und lebhaften Diskussion und vielleicht kommt man ja irgendwann noch auf weitere Ergebnisse. Zum Schluss will ich Sie noch nach dem jetzigen Kölner Dom fragen. Diese mächtige gotische Kathedrale, nicht nur eine bedeutende Kathedrale, ein bedeutendes Gotteshaus, sondern auch Touristenmagnet sondergleichen. Was glauben Sie, was macht diese Faszination Kölner Dom aus und daran angeschlossen, warum braucht eigentlich Köln so einen gewaltigen Dom?
Köln war im 13. Jahrhundert sicherlich eine der großen und bedeutenden Städte Europas. Und hat deshalb nach langen Vorbesprechungen den neuen Dombau begonnen. Erste Ansätze gibt es schon unter Reinhard von Dassel. Es wird verhandelt bereits unter Erzbischof Engelbert dem Heiligen. Denn eins müssen wir ganz klar sagen. Der entscheidende Grund war nicht die Diözese, nicht die Stadt, sondern die Gebeine der Heiligen Drei Könige. Und in dem Zusammenhang scheint mir sehr, sehr wichtig zu betonen, dass Erzbischof Konrad von Hochstaden durchaus nicht nur sozusagen von Amts wegen den Grundstein gesegnet hat, sondern dass er selbst in weit höherem Maße, als wir das früher angenommen haben, mit dem Dombau befasst war. In den ersten Jahren hat der Kölner Oberhirte das nicht dem Domkapitel alleine überlassen. Dafür gibt es auch einen Beweis, das ursprüngliche Grabmal Konrads von Hochstaden war in der Axtkapelle. Da wird normalerweise der Fundator, der Begründer einer Kirche begraben. Also da sollten wir in Zukunft etwas vorsichtiger sein. Im Spätmittelalter verdanken wir alles am Dom, dem Metropolitankapitel. Aber im 13. Jahrhundert, bei der Grundsteinlegung, war der Erzbischof noch voll mit dabei.
Eine spannende Geschichte, die Kölner Domgeschichte. Und davon berichtet hat uns Professor Heinz Finger, der Leiter der Erzbischöfin Diözesan- und Dombibliothek, in der Sendung Das Thema zum 1700. Bistumsjubiläum hier in Köln. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns Eindrücke aus der langen Dom- und Bistumsgeschichte geschildert haben. Dankeschön. Es ist ein großes, ein rundes Jubiläum, das das Erzbistum Köln in diesem Jahr feiert. 1700 Jahre, an so einer Zahl kann man natürlich nicht so einfach dran vorbeigehen. Es ist einiges geplant zur Feier des Jubiläums, insbesondere am Sonntag der Domwallfahrt. Und was da alles geplant ist, das besprechen wir mit Monsignore Markus Busbach, dem Hauptabteilungsleiter Seelsorge im Erzbistum Köln. Ich grüße Sie.
Hallo.
Monsignore Busbach, 1700 Jahre, ein wirklich großes Fest, was es da zu feiern gilt.
Unbedingt. 1700 Jahre. Das ist für uns so eine ungefähre Altersangabe, denn wir wissen mit Sicherheit, vor 1700 Jahren ist ein Kölner Bischof zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Christen gibt es hier am Rhein sicher schon länger.
So eine Bistumsgeschichte, die verläuft auch nicht immer nur geradeaus und schon gar nicht, wenn man über 1700 Jahre oder möglicherweise länger redet. Was kann man denn lernen aus der Geschichte, vielleicht auch für die heutige Zeit?
Ich glaube, eine ganz wichtige Lektion der Geschichte ist, dass in Zeiten der Krise immer wieder auch der Mut wächst zu neuen Anfängen. Dass da, wo es die Kirche sich auch schon mal in ihrer konkreten Gestalt in Sackgassen verrennt, immer wieder auch Wege hinausfinden und dann neue Anfänge möglich werden.
Neue Anfänge möglich, das gilt sicherlich auch dann für die aktuelle Zeit im 21. Jahrhundert. Jetzt wird dieses Jubiläum gefeiert in Köln, vor allen Dingen am Sonntag der Domwallfahrt. Was ist für ein Programm denn da geplant?
Wir laden alle Menschen ganz herzlich ein zu einer Feierstunde um 16.30 Uhr im Dom. Wir haben bewusst uns nicht zurückgezogen in einen Sitzungssaal, irgendwo hinter verschlossene Türen, nur mit Ehrengästen, sondern wir wollen, dass möglichst viele hinkommen und mitfeiern. Und in dieser Feierstunde, da wollen wir so 6 Schlaglichter werfen auf besondere Wendezeiten, also besondere Zeiten, wo vielleicht auch aus einer Krise, aus einer bestimmten Entwicklung heraus dann doch etwas Neues aufgebrochen ist.
Können Sie uns schon einen kleinen Einblick geben, was da so ein Schlaglicht ist?
Ja, ich kann zum Beispiel erzählen von dem letzten Schlaglicht, das wir werfen werden, weil es so ganz auch in unsere Gegenwart hineinführt. Wir schauen auf das Ende des Zweiten Weltkriegs. Nicht nur Köln, sondern viele Städte liegen in Trümmern. Und da fassen vor allen Dingen junge Menschen, junge Christen in der katholischen Kirche Mut und wollen eben den neuen Aufbruch mitgestalten. Und wir werden zum Beispiel eine Zeitzeugin des ersten Aldenberger Lichts von 1948 interviewen, die damals mit ganz viel Tatendrang nach den Zerstörungen und Verwirrungen der Nazizeit dann die Zukunft neu aus christlichem Geist mitgestalten wollte.
Diesen Festakt am Sonntag um 16.30 Uhr, den können Sie natürlich bei uns im Domradio sehen, auf domradio.de live in Bild und Ton, Sonntag 16.30 Uhr. Es ist aber nicht das Einzige, was geplant ist. Auf dem Weg zum Festakt zum Dom, da wird man über etwas anderes ja quasi stolpern, was Sie geplant haben. Was ist denn da noch in Aufbau sozusagen?
Genau, hinter uns auf der Domplatte werden gerade aufgebaut 19 ziemlich große Stelen, wobei sie vor dem Dom fast klein wirken, aber sie sind groß, überlebensgroß. 19 Stelen, die 19 verschiedene Bischöfe aus der langen Geschichte vorstellen, aber eben nicht nur die Bischöfe, sondern auch Zeitgenossinnen und Zeitgenossen und Themen, die aus der Zeit des jeweiligen Bischofs, aus dieser langen Geschichte, auch für uns heute noch von Bedeutung sind.
Auch da vielleicht ein kleines Beispiel, was wäre da zum Beispiel etwas, wo man stehen bleiben könnte? Und
zum Beispiel werfen wir auf einer der Stelen auch einen Blick in ein dunkles Kapitel, nämlich das Verhältnis der Christen zu den Juden. Da gab es zum Teil Bischöfe, die haben die Juden besonders geschützt, aber es gab eben auch Bischöfe, in deren Amtszeit es Pogrome gab. Und wir stellen dort das Thema des Verhältnisses vor, wie es sich dann auch bis heute entwickelt hat. Und da sieht man zum Beispiel ein ganz tolles Bild auf der Stele, wie unser Erzbischof Kardinal Meißner eine Tora-Rolle, die das Erzbistum Köln hat renovieren lassen, die von einem katholischen Priester über den Krieg hin gerettet worden war, an die Synagogengemeinde hier in Köln zurückgibt. Also man sieht, aus der Geschichte heraus gibt es auch ganz positive Entwicklungen, die versuchen wir dann auch darzustellen.
1700 Jahre Geschichte dargestellt auf 19 so Stelen, die stehen jetzt am Kölner Dom, aber da werden sie nicht dauerhaft stehen bleiben.
Genau. Nach dieser ersten Station hier am Dom werden die Stelen auf Wanderschaft gehen, nicht alle 19 zusammen, sondern immer ausgewählte Stelen, einzelne Stelen in kleinen Gruppen und werden im ganzen Bistum einladen, sich mit der Geschichte zu beschäftigen. Parallel werden unsere Bildungswerke vor Ort auch Angebote machen, die Bistumsgeschichte besser zu verstehen und kennenzulernen. Aber wer das nicht möchte, kann auch mit seinem Smartphone einen QR-Code, der auf jeder Stele drauf ist, einscannen und sich dann auf der Homepage noch intensiver mit unserer Bistumsgeschichte auseinandersetzen.
Viele weitere Informationen gibt's auf erzbistum-köln.de und auch hier bei uns auf domradio.de. Da können Sie alles nochmal nachlesen, nachhören und nachschauen. Monsignore Markus Bosbach, der Hauptabteilungsleiter Seelsorge im Erzbistum Köln, war das hier bei uns im Domradio-Thema. Wir haben gesprochen über die Feierlichkeiten zum 1700. Geburtstag des Erzbistums. Danke für Ihren Besuch im Studio.
Gerne. Und kommen Sie und feiern Sie mit.
Die Stelenausstellung rund um den Kölner Dom macht das Jubiläum noch einmal richtig deutlich. Und auch im Erzbischöflichen Museum Columba gibt es etwas Besonderes zum Bistumsjubiläum. Im Mittelpunkt der neuen Jahresausstellung Zeigen, Verbergen, Verhüllen, Schrein steht der kostbare Anno-Schrein. Dieses Meisterwerk der Goldschmiedekunst aus Siegburg lenkt den Blick auf den umstrittenen wie segensreichen Bischof Anno, von dem uns auch Professor Finger schon erzählt hat, der im 11. Jahrhundert die Siegburger Abtei auf dem Michaelsberg gegründet hat. Ein Bischof, der auch ein eifriger Sammler war, wie Dr. Marc Steinmann, stellvertretender Direktor des Museums Columba, erklärt.
Der Anno ist ein sehr fleißiger Sammler von Reliquien gewesen, um das mal höflich zu formulieren. Also er hat Reliquien beschafft, ob die Besitzer der Reliquien wollten oder nicht, und hat damit seine Stiftungen ausgestattet. Und die Heiligen, deren Gebeine er gesammelt hat, die saßen mal auf einer der Langseiten am Schrein, und auf der gegenüberliegenden Seite saßen alle als heilige verehrte Kölner Bischöfe von Maternus, eben dem ersten Kölner Bischof, bis quasi zum letzten Vorgänger von Anno. Und Anno selber hat an der Stirnseite einen prominenten Platz gefunden.
Obwohl die Kölner Bürger ihren recht strengen wie machtbewussten Bischof Anno sogar einmal aus der Stadt vertrieben hatten, wurde zu seiner Heiligsprechung ein kostbarer Reliquienschrein in Auftrag gegeben. Dieser Anno-Schrein könnte ein Vorläufer des berühmten Dreikönigenschreins gewesen sein.
Der würde der Kunstgeschichte gerne der Werkstatt von Nikolaus von Verdun zugeschrieben. Ich bin da ein bisschen skeptisch, aber von der Qualität her kommt das sehr dicht dran. Und ich denke, der Dreikönigenschrein ist nicht denkbar, ohne dass so etwas hier als Vorbild gemacht worden ist.
Und so verbindet sich mit dem Anno-Schrein nicht nur die Erinnerung an einen denkwürdigen Erzbischof, sondern auch an den Reliquienschrein der Heiligen Drei Könige, der Köln im Mittelalter zu einer der größten und wichtigsten Städte Europas werden ließ und der jetzt Mittelpunkt auch der Domwallfahrt ist in dieser Woche. Die Jahresausstellung im Erzbischöflichen Museum Columba mit Anno-Schrein und vielfältigen Beispielen für die Kunst des Verbergens vom Mittelalter bis heute geht noch bis Ende August 2014. Diese Sendung gibt es auch noch einmal zum Nachhören auf domradio.de. In voller Länge können Sie hier noch einmal alles hören zu Domjubiläum und 1700 Jahre Erzbistum Köln. Das war Domradio, das Thema. Am Mikrofon verabschiedet sich Matthias Friebe. Tschüss, machen Sie es gut.